Guten Morgen miteinander. Ich freue mich einfach hier zu sein. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gott anbeten können. Und das ist die Sache, die uns eint. Wir sind so unterschiedlich. Wir kommen so aus unterschiedlichen Vergangenheiten her. Aber wir haben uns eine gemeinsame Zukunft rausgesucht, wo wir hinwollen. Und dafür sind wir doch hier, einen Blick drauf zu richten auf Gott und Gott gemeinsam zu loben, anzubeten. Und das ist gut, das ist schön, ich fühle mich ja wohl. Das ist Familie, weil wir Kinder von einem Vater sind. Vater, und das wünsche ich mir einfach, dass du zu uns reden darfst, dass du dein Wort uns erklären kannst, dass wir einfach eine gute Zeit miteinander haben dürfen, eine gute Zeit mit dir haben dürfen, eine Zeit, wo du zu uns reden darfst, wo du uns ermutigen darfst. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du uns siehst, dass du uns kennst. Amen. Ich will mal ein bisschen einige Stellen aus dem Prediger vorlesen. Und zwar Prediger 1, 1 bis 4. Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Eine Generation kommt und eine Generation geht, aber die Erde besteht in Ewigkeit. Es heißt nirgends genau, von wem das Prediger geschrieben worden ist, aber es geht eigentlich jeder davon aus, dass es Salomo ist. Einfach auch von dem, was er drin schreibt, in dem Buch drin. Und hier beschreibt er in dem Buch, wo ihn sein Forschen, sein Suchen, wo ihn seine Weisheit hingeführt hat. Und er tastet so verschiedene Lebensbereiche ab. Es lohnt sich, das zu lesen. Ich persönlich mag das Buch. Ich weiß, es geht nicht jedem so, aber ich lese aber noch ein paar Stellen weiter, um ein bisschen Überblick mehr zu bekommen, über was er so schreibt in dem Buch. Ich sprach in meinem Herzen, auf denn, versuche es mit der Freude und genieße das Gute. Aber siehe, auch das ist Nichtigkeit. Zum Lachen sprach ich, unsinnig ist es, und zur Freude, was schafft die? Dann weiter im Prediger 2, Vers 4 bis 8. Ich unternahm große Werke, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte darin die unterschiedlichsten Fruchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte im Haus geborene Sklaven. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügung der Menschenkinder, Frauen und Frauen. Und im Vers 11 geht es weiter. Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht, und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Im Vers 17 geht es weiter. Da hasste ich das Leben, denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Denn alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Und ich hasste all mein Mühen, mit dem ich mich abmühte unter der Sonne. Ich muss es ja doch dem Menschen hinterlassen, der nach mir sein wird. Im Vers 22 geht es weiter. Denn was bleibt dem Menschen von all seinen Mühen und vom Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn all seine Tage sind Leiden und Verdruss ist sein Geschäft. Selbst nachts findet sein Herz keine Ruhe. Auch das ist Nichtigkeit. Ich habe jetzt mal eine Frage an euch. Für wen ist Prediger eher ein depressives, trauriges, entmutigendes Buch? Okay. Für wen ist es was Hoffnungsvolles, was er da drin liest? Okay. Gut. Er bleibt nicht bei dem. Das war jetzt mal ein Ausschnitt aus einigen Stellen, wo er Dinge nennt, die er als nichtig sieht. Also nichtig bedeutet, er sieht keinen wirklich bleibenden Wert drin. Er tut es, er probiert es, aber er merkt, aber es bleibt nichts davon übrig. Es macht irgendwie nicht so wirklich satt. Gleichzeitig beschreibt er auch in dem Buch drin, zwischen dem, was er als nichtig, als vergänglich beschreibt, beschreibt er einige Dinge, wo er merkt, okay, irgendwie da ist was dran. Da habe ich auch nochmal ein paar Stellen rausgesucht. Und zwar Prediger 2, Vers 24 bis 25. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinen Mühen. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Im Kapitel 3, 10 bis 14 geht es weiter. Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, das ist eine Gabe Gottes. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Im Prediger 7, Vers 13 bis 14. Siehe das Werk Gottes an. Ja, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am Tag des Glücks sei guter Dinge und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht. Gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann von dem, was nach ihm ist. Ein Ratschlag, den er weitergibt, da im Kapitel 11, 1 bis 2, wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wieder finden. Gib Anteil 7 anderen, ja sogar 8, denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Darüber schreib, großzügig zu sein, zu teilen, weil wir nicht wissen, was kommt, und Vertrauen darauf zu setzen, dass gütig zu anderen zu sein, sich das wieder zurück auswirkt und auch mir zum Guten auswirkt, besser als Egoismus. Da habe ich auch nochmal zwei Stellen, die sich ganz speziell an Jugendliche richten. Die sind auch hier in dem Buch drin. Und zwar hier im Kapitel 11, Vers 9 bis 10. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend. Und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Doch wisse, dass um all dieser Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte Übel von deinem Leib fern. Denn Jugend und dunkles Haar sind Nichtigkeit. Auch hier drin schreibt er Dinge aus seiner Erfahrung. Einmal das, hey, genieß doch das Leben, das Gott dir geschenkt hat. Dafür hat es Gott dir auch gegeben, um es zu genießen. Und gleichzeitig denkt dran, hey, es gibt auch eine Zukunft, es gibt auch eine Ewigkeit. Es gibt irgendwann mal ein Gericht von Gott. Und Gott schaut sich das an, was du machst, Gott. Du stehst in Verantwortung vor einem Schöpfer, vor einem Gott. Entferne den Unmut aus deinem Herzen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr guter Ratschlag. Warum soll man sich mit Bitterkeit, mit Ärger in seinem Herzen rumschlagen, durch sein Leben quälen? Was soll das denn bringen? Du denkst vielleicht, du hältst im anderen fest, über den du dich aufregst, aber dabei zerstörst du dich eigentlich nur selber, hauptsächlich. Entferne das aus deinem Herz. Ärger dich nicht sinnlos über irgendwelches Zeugs. Halte Übel von deinem Leib fern. Kümmere dich wegen um dich, zerstör dich nicht selber. Deine Jugend geht vorbei und du wirst irgendwann denken, na okay, eigentlich hätte ich in der Zeit deutlich mehr machen können, deutlich Besseres machen können für mich, als nur die Zeit wegzuwerfen. Dann geht es weiter in Prediger 12, Vers 1. Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Und dann kommen wir zu einer Schlussfolgerung ganz am Ende von dem Buch. Im Prediger 12, Vers 13 bis 14. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, sei es gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Und hier sehen wir, Salomo hat sich intensiv beschäftigt mit allem, was man so auf der Welt ausprobieren kann, was man kann versuchen zu erreichen, da war sehr erfolgreich drin. Und gleichzeitig kommt er zu einem sehr, sehr eng gefassten Schluss, was irgendwie wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Zu dem Schluss kommt er, dass das eigentlich als Essenz übrig bleibt von allem Tun, von allem Machen. Kommst du zu so einem kleinen Ding zurück, was wirklich wichtig ist im Leben. Und die Schlüsse, die da Salomo macht, die waren gut, die waren richtig. Und ich meine, die Bibel schreibt von seiner Weisheit, dass die unübertroffen war. Salomo hatte eindrückliche Erlebnisse mit Gott. Er hatte erst mal schon seinen Vater, von dem er eine Menge mitgekriegt hat, was er mit Gott erlebt hat, von David. Dann hat er selber Begegnung mit Gott gehabt. Es gibt einen Vers, Salomo liebte den Herrn, sodass er in dessen Ordnungen lebte. Das war nicht irgendwie nur so, ja, irgendwie Gott gibt es halt, sondern er hat Gott geliebt. Er hatte sein Herz am richtigen Fleck. Man liest von ihm Gebete, wie er für das Volk Israel betet, für die Menschen, wie er ein Herz hat für die Menschen, wie er die Menschen liebt in seinem Volk, wie er für die einsteht, wie er für die um Gnade bittet vor Gott. Wer immer wieder Gott anfleht, okay Gott, und wenn die von dir abfallen, und wenn sie zurückkommen und hierher herkommen dann, und dich anbeten, dann nimm sie doch wieder an und dann gib ihnen wieder eine Zukunft. Er hat gebetet, er hatte sein Herz im richtigen Fleck. Gott ist ihm begegnet, wo er den Tempel gebaut hat. Dann kam Gott in der Wolke, hat das ganze Haus erfüllt. Keiner konnte mehr dort reingehen. Er hat die Auswirkung von Gott, hat er unmittelbar gesehen, erlebt. Gott ist ihm zweimal ganz deutlich in Träumen begegnet, hat mit ihm geredet, hat seine Gebete, die er gebetet hat, beantwortet und ihm zugesagt, dass er auf ihn hört und dass er danach handeln wird, was er ihn gebeten hat. Aber die Geschichte von Salomo, die geht sehr tragisch weiter. Seine Weisheit hat irgendwie nicht so viel genützt in seinem praktischen Leben. Im 1. Könige 11, Vers 1 bis 10. Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. Und zwar neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonitische, hethitische. Von den Nationen, von denen Jahwe zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen. Fürwahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit Jahwe, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier, und Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen Jahwes, und er folgte Jahwe nicht so treu nach wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüberliegt, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfer und Schlachtopfer darbrachten. Da wurde Jahwe zornig über Salomo, weil er sein Herz vor dem Herrn des Gottes Israel abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was Jahwe ihm geboten hatte. Ich finde die Geschichte so tragisch. Das geht mir jedes Mal ins Herz, wenn ich das lese, wenn ich das sehe. Die Größe, die da aufgestiegen war, das war die absolute Hochzeit, die Israel erleben durfte nach David. Sie hatten Frieden, sie hatten ein riesiges Land, sie hatten Reichtum ohne Ende und sie hatten äußerst weisen König. Er hat gut gerichtet über das Volk Israel, er hat sich um die Sachen gekümmert, er war ein guter König, aber er hat sich nicht gut um sich selber gekümmert. Er hat geforscht, er hat gesucht und Prediger schreibt darüber. Er hat gemerkt, okay, hier auf der Welt, da finde ich nichts, das mich wirklich erfüllt. Aber er hat nie einen Haken dahinter gesetzt und gesagt, okay, dann lasse ich es damit, dann hänge ich nicht länger mein Herz dran. Sondern hat immer noch weiter probiert, noch weiter versucht, die Grenzen auszuweiten und zu versuchen, okay, wenn 500 Frauen nicht reichen, dann tun es vielleicht ein paar noch mehr. Vielleicht hatten es dann. Nein, hatte er nicht. Und all das hat Gott schon im Gesetz geschrieben, wenn du einen König hast. Alles, was er hier so hauptsächlich, nachdem er gelebt hat, Gott von allem gesagt, so hey, wenn du König wirst über Israel, tu es nicht. Und hat gegen alles verstoßen, gedacht, ah nee, ich weiß es besser. Ich mache mein Ding. Und das hat ihm schlussendlich zu Fall gebracht. Gott wirft ihm nirgends hier vor, dass er mehrere Frauen hatte. Gott wirft ihm nirgends vor, dass er seine Streitmacht unermesslich ausgebaut hat. Er wirft ihm nirgends vor, dass er sich so ein Reichtum aufgehäuft hat. Aber Gott wusste schon im Voraus, wo in diese Entscheidungen jemand hinführen werden. Und deswegen hat Gott gesagt, hey, tu das nicht. Das war zwar eigentlich noch nicht wirklich schlimm an sich. Mehrere Frauen zu haben war damals normal. Ich meine, das bei Salomo war schon ein bisschen übertrieben, aber ich meine, David hatte auch einige Frauen. Gott macht ihm nie einen Vorwurf dafür. Das war damals in einer gewissen Weise normal. Ich meine, war vielleicht auch wichtig, wenn so viele Kinder gestorben sind, um sich eine gesicherte Zukunft zu machen mit wegen Nachkommen, hatten vielleicht mehrere Frauen dafür gebraucht. Es waren andere Zeiten. Und ich denke, über das Thema müssen wir nicht richten, aber Gott hat klar gesagt, hey, such dir keine Frauen aus der Fremde irgendwo, die dein Herz wegziehen von Gott. Da war Gott ganz klar. Salomo wusste alles, aber im Endeffekt hat es nicht geglaubt. Weil ich glaube, es gibt für Glaube eine ganz einfache Definition. Schau an, was du tust und du siehst, was du glaubst. Das, was ich handle, das ist doch der ultimative Beweis dafür, dass ich überzeugt davon bin, dass es gut und richtig ist. Und dass das meine tiefste Überzeugung ist. Wenn ich mich über jemanden aufrege, jemanden anschreie, dann tue ich das, weil mir drin eine Überzeugung drin ist, dass das der richtige Weg ist, mit damit umzugehen. Vielleicht will ich das nicht wahrhaben und sagen, nein, 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 ich will das eigentlich gar nicht. Doch, schon. Ein Teil von dir sagt vielleicht, nee, das ist nicht gut, du weißt es irgendwie, aber du bist trotzdem im Innersten überzeugt, dass es richtig und gut ist. Und deswegen tust du es und aus keinem anderen Grund. Und ich glaube, in das die Ebene von Ehrlichkeit reinzukommen mit sich selber, das ist hilfreich. Das kann erstmal irgendwie erschreckend sein. Weil ich denke so, hoch, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das so von sich wegzuschieben, ja, das will ich eigentlich gar nicht. Ich mache das nur anderen, aber ich will das gar nicht. Ja, das ist doch die beste Grundlage, dass sich nie was ändern wird dran. Weil du hast eigentlich damit gar nichts zu tun. Das tut halt irgendwie und du hast gar nichts damit zu tun. Nee, du tust das, was du liebst. Deswegen, das ist das Problem. Und ich glaube, wenn man da mal an einen Punkt kommt und sagt, okay, scheinbar, ich habe manchmal auch keine Ahnung, warum ich Dinge tue, die ich tue. Und ich denke mir so, warum in aller Welt, was gefällt mir daran? Aber wenn ich gucke, wenn ich forsche, wenn ich Gott frage, werde ich herausfinden, das sind Elemente dahinter, die ich liebe, an denen ich mein Herz hänge und die ich deswegen tue. Und genauso war es bei Salomo, er hatte sein Herz an Dinge gehängt, die ihn in Richtungen geführt haben, die nicht gut waren. Etwas, das dein Herz ihren Göttern oder seinen Göttern, dessen Göttern zuneigt. Und ich meine das Definition für Gott. Ich tue, was ich tue. Okay, und jetzt überlege ich, warum tue ich denn, was ich jetzt tue? Und jetzt gehe ich zurück, okay, das gibt irgendeinen Grund dafür. Und ab da, wenn ich an der Spitze ankomme und es keine weitere Erklärung mehr dafür gibt, warum ich eigentlich tue, was ich tue, dann bin ich bei meinem Gott angekommen. Das klingt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber ich bin überzeugt, dass es wahr ist. Gott ist das, was du als höchste Instanz hast in deinem Leben, das entscheidet, was du tust oder was du nicht tust, was du gut findest oder was du nicht gut findest. Das, was da als höchste Instanz drüber steht, das ist dein Gott. Und das Ultimative, zu dem Gott uns hinführen möchte, ist, ihn mit ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Kraft, ganzem Verstand. Und dann ist nur noch eine einzige Spitze über unserem Leben. Und alles in unserem Leben, was passiert, was wir denken, was wir tun, lässt sich zurückführen auf das hin, weil wir Gott lieben. Und zu dem will Gott uns hinführen. Aber hier auf der Welt wird man immer wieder erleben, so, oh okay, da entsteht irgendwie so ein bisschen eine Spitze daneben. So irgendwie, die überhaupt nicht verbunden ist zu dem, was ich mir eigentlich als Gott rausgesucht habe. Und wenn ich es merke, dann kann ich umkehren, kann ich sagen, okay, nee, das ist eine falsche Motivation, das ist ein falscher Gott, den ich da anbete in dem Lebensbereich, ich haue es ab. Ich entferne mich davon, ich trenne mich davon, weil ich nicht will, dass es Macht über mein Leben hat. Weil je länger es bestehen bleibt, der Bereich, umso mehr Macht wird er entwickeln. Umso mehr wird genau das dein Herz anderen Göttern zuwenden. Das, was mit den Frauen passiert, ich hatte die Frauen in seinem Leben und die hatten ihre eigenen Ideale. Die hatten ihre eigenen Dinge, wo sie als Höchstes in ihrem Leben gesehen haben. Und sie haben langsam sein Herz dorthin gezogen. Hey, das wäre doch mal schön, man könnte doch auch mal so eine Art Gottesdienst da feiern, vor den Gott und vor den. Und hier, ich meine, für uns ist es vielleicht ein bisschen schwer verständlich mit solchen Götzenopfern. Geschichten da und sowas ist uns ein bisschen fern, aber ich meine, unser Handeln zeigt, dass wir damit, also weiß ich was, wie kann man das übertragen auf unseren Alltag, auf unser Leben? Dort, wo ich meine Zeit für investiere, meine Zeit, Lebenszeit reinstecke, ist eigentlich das Wertvollste, was ich habe. Das ist auch eine Art Opfern. Etwas für etwas. Wo ich was hingebe. Wo ich mich investiere. Dann kann ich auch fragen, okay, von vor was? Was ist das denn? Und warum tue ich das? Und ich will damit überhaupt nicht sagen, das muss alles irgendwie direkt zu Gott verbunden sein. Alles, was jetzt nicht direkt Gottesdienst und Lobpreis ist, so ist sinnlos und falsch. Aber wir werden immer die Dinge zurückverfolgen, wenn wir merken, okay, ist das was, wo ich drin lebe, wo ich genieße, weil es ein Geschenk von Gott ist? Wie auch hier schreibt, was du Gutes genießt in deinem Leben, ist doch ein Geschenk von Gott. Und das Gute, was Gott mir geschenkt hat, zu genießen und Gott dafür dankbar zu sein, ist doch Gottesdienst. Und ist nicht irgendwas Falsches. Aber ich habe die Verbindung zu Gott nicht verloren, sondern ich habe gemerkt, okay, das ist ein Geschenk von Gott, das ist was Gutes, das Gott mir gegeben hat, ich genieße es. An einer anderen Stelle im Prediger schreibt er, genieß die Zeit mit der Frau, die du liebst. Was sagt so, hey, Beziehungen sind auch was Wichtiges, was Wertvolles. Genieß es. An anderer Stelle heißt es in der Bibel, das ist ein Geschenk von Gott, sowas. Genauso Essen und Trinken sind doch Geschenke, die Gott uns macht, wo uns versorgt, wo wir genießen dürfen, in Dankbarkeit zu Gott. Aber wir werden noch andere Dinge entdecken, die uns nicht in Anbetung von Gott reinführen, wo wir eigentlich schon wissen, okay, das ist nicht so richtig verbunden zu Gott, das kommt nicht von Gott. Das ist eigentlich eher Gift, das ich da schluck. Ich merke, danach fühle ich mich viel schlechter als vorher, aber immer wieder hänge ich da drin. Medien war vielleicht so ein klassisches Thema dafür für viele, wo ich auch meine Schwierigkeiten immer wieder habe, drin zu hängen und zu merken, nee, das ist nicht so ein Genuss war und nichts, das Gott mir geschenkt hat, sondern irgendwas, das ich mir genommen habe. Danach fühle ich mich leerer als vorher. Und es zieht mein Herz irgendwo hin und zieht mich weg davon, Gott so klar zu sehen in meinem Leben. Es bringt mich mehr in Ablenkung, in Verwirrung. Und so gibt es verschiedenste Lebensbereiche. Von einem kann es genau das Gleiche sein, vielleicht ein Hobby. Der eine macht es und von dem ist eine totale Anbetung von Gott, weil es einfach ein Geschenk ist, wo Gott ihm gegeben hat, wo er sein kann, wo er was genießen kann. Und es ist wunderbar und es ist gut für ihn. Und von dem neben ihm ist es ein Götze, weil er sein Herz dran hängt und weil er davon erwartet, dass seine Zufriedenheit seines Lebens daraus kommt. Deswegen ist es sehr individuell. Ich meine, das, was ihn schlussendlich gebrochen hat in Salomo, war der Bereich im Sexuellen. Und ich meine, jemand, der Pornos konsumiert, der kommt ganz schnell über seine 1000 Frauen weg, die da Salomo hatte. Da sammelst du ganz schnell mehr. Und ich meine, Jesus ist ja klar, wer sie anschaut, sie zu begehren, und ich meine, was tust du sonst in solchen Videos, der hat die Ehe schon gebrochen. Da bist du schnell schlimmer als Salomo, da hat er noch keine solchen widerlichen Videos, die er sich reinziehen konnte. Und was passiert da mit dir? Wohin zieht es dein Herz? Definitiv was, das Gott nicht will. Lieber werf dein Handy weg, kapp deine Internetverbindung daheim, tu was auch immer notwendig ist, um davon loszukommen. Es gibt wenig Sachen, die sich so unmittelbar und so massiv auf deine Beziehung mit Gott auswirken, auf deine Beziehung mit anderen Menschen. Für mich war ein Schlüssel davon loszukommen, anzufangen zu beten dafür. Wenn ich da was gesehen habe, wenn ich auch noch daran gedacht habe, habe ich angefangen zu beten für das, für die Menschen, die ich dort sehe, für die Darsteller, die sich so entehrend hingeben. Und anzufangen und auszusprechen, was Gott in den Menschen drin sieht. Und nach relativ kurzer Zeit war in mir dermaßen Widerwillen dagegen da. Und ich konnte sowas mir nicht mehr anschauen, weil ich habe dahinter gesehen, einen wertvollen Mensch, den Gott geschaffen hat, in den Gott Wert reingelegt hat, total beschmutzt werden und in Dreck geworfen werden. Und ich konnte mir das nicht mehr angucken. Weil ich angefangen habe, Gottes Sicht darauf zu sehen. Vielleicht ist auch das für dich ein Weg, da rauszukommen, anzufangen dafür zu beten für die Menschen und wirklich Gottes Standpunkt einzunehmen in dem Thema. Jesus hat uns zur Freiheit berufen, nicht zu irgendwelchen willenlosen Lappen, die getrieben werden von unseren niedrigsten Begierden. Das ist nicht das Ziel, das zu dem Gott dich und Jesus dich befreit hat. So ein bisschen Nebenthema, das einfach so aus der Geschichte rauskommt. Mehr mein Kernthema ist so der Mensch und die Vergänglichkeit. Auch andere Menschen im Alten Testament hatten da Begegnung damit. Okay, wir Menschen sind vergänglich, das hier auf der Welt ist nicht ewig, das bleibt nicht. Es gibt einen Psalm von Mose, das ist der Psalm 90, und da steht im Vers 12, so lehre uns den Zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. David schreibt im Psalm 39, 4 bis 7, tu mir kund, Yahweh, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er auch steht. Nur als ein Schattenbild wandelt der Mann einher. Nur um Nichtigkeit lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und nun, auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Im anderen Psalm heißt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und da kommt es zusammen, so das Erkennen der eigenen Endlichkeit und gleichzeitig der Blick auf Gott. Wird eins und er merkt, okay, da gibt es aber was, das im Leben eine weitere Dimension gibt, die im Leben eine wirkliche Hoffnung gibt, eine Zukunft, eine Ausrichtung. David und Mose, sie kannten auch ihre Vergänglichkeit, auch sie haben gesündigt. Aber sie sind immer wieder umgekehrt und sind auf dem Weg zurück, auf dem Gott sie führen wollte. Und beide werden sehr gelobt von Gott für ihr Leben. Und das ist eine Frage, das was ganz am Schluss da in dem Psalm steht. Auf was harre ich, Herr? Das können wir uns auch so, ich meine, harren ist ein altes Wort, aber auf was setze ich mein Vertrauen, auf was warte ich? Auf was erwarte ich sehnsüchtig? Was ist so meine tiefste Hoffnung? Was auch immer das ist, ob es die Aktien sind, die jetzt dann endlich mal die Marke übersteigen, dass ich meine Zufriedenheit da sich entwickeln kann oder was auch immer das für Dinge sind oder ob das in meinem Leben ist, ah, okay, wenn ich die nächste Beförderung im Job habe oder was auch immer, was setzt du sehnsüchtig deine Erwartungen? Und hier stellt einmal die Frage, er stellt die irgendwie Gott und ich glaube, wir können die auch Gott stellen. So, was erwarte ich eigentlich? Was ist so meine tiefste Hoffnung, meine Erwartung, wo ich hin will, was ich erreichen möchte? Und er gibt gleichzeitig eine Antwort, was er da entdeckt hat. Meine Hoffnung, sie gilt dir. Ich meine, okay, nee, eigentlich lohnt es sich wirklich nur auf Gott zu hoffen. Das andere vergeht alles, aber die Hoffnung auf Gott, die bleibt. Jesus schreibt auch darüber, also beziehungsweise seine von Jesus die Aussage wurde aufgeschrieben, Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Im Timotheus 6, 17 bis 19 steht, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Im 1. Korinther 7, 29 bis 31, da schreibt der Paulus drüber, wie hier in der Welt die Dinge schon da sind, aber irgendwie doch nicht ganz so essentiell, wie wir es manchmal uns vorstellen. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die weinten, als weinten sie nicht. Und die Freunden, als freuten sie sich nicht. Und die Kauften, als behielten sie es nicht. Und die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Im 1. Petrus 1, Vers 23 bis 25. Darin heißt es, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem. Durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Und hier kommt die Realität vom Evangelium rein, in Anblick der Vergänglichkeit von dem menschlichen Leben. Da ist einfach Jesus Mensch geworden, mitten in unserer Vergänglichkeit und zeigt einen Weg zu Ewigen, macht einen Weg frei für uns zu was Ewigen, was wirklich bleibt. Ich denke, hier ist ein Evangelium auf die Welt, dass jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Und ich meine, was kann es für eine tiefere Hoffnung geben, die der Vergänglichkeit von der Welt gegenübersteht? Und deswegen, ich mag Prediger, weil in meinem Herz finde ich es einen Widerhall, wo ich merke, so, ja stimmt, das ist richtig. Alles hier auf der Welt vergeht, alles ist vergänglich, nichts bleibt übrig. Ein paar Jahre später, keiner wird mehr wissen, dass ich existiert habe. Andere Leute werden in meinem Haus wohnen, falls es das noch gibt. Das Auto ist schon lange in der Schrottpresse. Was bleibt da noch übrig? Aber Jesus bereitet uns eine Zukunft vor, die bleibt. Ein Haus, das ewig steht. Und dafür lohnt sich so viel mehr, die Hoffnung drauf zu setzen. Jesus sagt, wie die reich sind, die haben es sehr schwer, in das Reich von Gott reinzugehen. Warum? Weil wir uns so leicht ablenken können, weil wir uns so leicht darüber wegtäuschen können, dass das Leben hier nur endlich ist. Weil wir uns so leicht berieseln können und ablenken können von dem, dass das hier nur eine ganz kurze Zeit ist, die wir haben. Die Jünger fragen dann, ja, wer kann denn überhaupt noch gerettet werden, wo Jesus so wenig beschreibt, dass es eigentlich gar kein so einfaches Ding ist. Und dann sagt er, hey, es ist bei Menschen ist komplett unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und deswegen dank der Gnade von Gott kann er auch uns in einem so reichen Land in eine Ewigkeit reinführen, in seine Herrlichkeit. Es ist alles bereit in Jesus. Und der letzte Vers, der ist mir auch mal ganz eindrücklich irgendwo hängen geblieben. Mich hat ein früherer Freund angerufen, ausgewandert ist nach Neuseeland, hat mir erzählt, dass er einen Gehirntumor hat und dass die Chancen auf Heilung sehr schlecht aussehen. OP stand kurz bevor, aber war nicht mal gesagt, ob er die überhaupt überlebt. Und es hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Er ist ein klein bisschen älter als ich. Und für mich war es okay. War es das jetzt dann für so ein, einfach so plötzlich aus dem Leben gerissen zu werden? Was ist das denn? Und dann kam der Vers, ganz am Ende vom Prediger kam er in den Sinn. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun, ist es hier übersetzt. Ich habe mal noch ein bisschen geguckt, wie das so im Grundtext beschrieben ist. Es heißt so, das ist der ganze Mensch. Statt dem, das ist, soll der Mensch tun. So fürchte Gott und halte seine Gebote. Und dann ist eigentlich dein Leben abgeschlossen. So. Dann ist so die wichtigen Dinge sind abgehakt in deinem Leben. Dann ist okay. Dann bist du bereit zu gehen. Dann hast du deine wichtigste Aufgabe hier auf der Welt erfüllt. Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Und es gibt eine Stelle im 1. Johannes 3, Vers 23. Da wird so das, ich meine hier, Prediger, der schreibt im Alten Testament, damals gab es noch die Gesetze, an die Menschen sich halten sollten von Israel. Da war es ganz schön kompliziert mit den ganzen Geboten und so. Gott wollte eigentlich den Menschen nur zeigen, dass sie es nicht schaffen, aus eigener Kraft gerecht und perfekt zu sein. Aber seit Jesus auf der Welt war, hat sich da einiges geändert. Und es gibt da einen Vers, der beschreibt es sehr schön. Das ist der 1. Johannes 3, Vers 23. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Das ist so der Kern vom Gebot, das Gott uns gibt, an den Sohn Gottes zu glauben. Und darin liegt die Errettung. Darin liegt die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und die absolut logische Konsequenz daraus, so geliebt zu werden von einem ewigen Gott und seinem Sohn, das sich hingegeben hat, die Menschen um mich herum zu lieben. Es geht gar nicht anders. Wenn ich die Menschen um mich herum nicht lieben kann, denen ich genauso verzeihen kann, wie Jesus mir verziehen hat, dann habe ich ganz, ganz wenig verstanden was am Kreuz passiert ist. Wenn das, was da passiert ist, nicht Liebe in mir drin auslöst, dann ist Zeit, wirklich mich auf die Suche zu machen, was da eigentlich passiert ist. Weil dann habe ich es ganz sicher überhaupt nicht verstanden. Wie soll das denn sonst gehen? Ein vollkommener Sohn von Gott kommt auf die Welt, lässt sich für mich ans Kreuz nageln, weil er will, dass er mit mir in Gemeinschaft leben kann, dass er mir vergeben kann. Und ich sage, aber dem, der mich da krumm angeguckt hat oder was auch immer vielleicht oder was Schlimmes getan hat, Menschen tun schlimme Dinge aneinander, dem vergebe ich nicht. Das kann doch nicht sein. Und Vergebung ist schon nicht mal das Ding. Liebe, wo will uns Gott hinführen? Liebt eure Feinde. Da, wenn wir anfangen können, jemanden zu lieben, dann ist die Vergebung zu ihrem Ziel gekommen. Der erste Schritt ist mal, okay, ich will ihm wenigstens mal die Gurgel nicht mehr rausreißen. Das ist schon mal gut. Der nächste Schritt ist, okay, ich habe jetzt keine negativen Gefühle mehr zu ihm. Ich kann ihn vielleicht sogar grüßen im Vorbeilaufen. Aber das ist nicht der Punkt, wo Gott uns hinführen möchte, sondern Gott will uns hinführen in der Vergebung dass wir wirklich lieben können. Und dann plötzlich entsteht auch ein Sinn im Leben drin, ob der ganzen Vergänglichkeit, wenn ich aus Liebe zu Gott handeln kann, aus Liebe zu Menschen um mich herum. Und es ist keine oberflächliche Liebe gemeint, sondern das ist eine Liebe bedeutet im Endeffekt, dass die beste Zukunft für jemanden zu suchen, die ich nur fähig bin. Und ich meine, genau das hat auch Jesus gemacht, hast die beste Zukunft geschenkt. Und genau mit so einem Blick können wir andere Menschen lieben und ihnen die beste Zukunft wünschen, die es nur gibt, und unser Bestes dafür geben, das zu ermöglichen, durch im Endeffekt Liebe. Und das war irgendwie so meine Antwort drauf, und das war wirklich für mich was sehr Bewegendes, das in dem Moment zu leben, so die Vergänglichkeit so unmittelbar mitzukriegen, jemand, den ich schon lange kenne, und plötzlich steht er kurz vorm Tod, ganz nah dran, er hat es überlebt, er lebt immer noch, zwar noch mit gewissen Einschränkungen, aber er lebt. Und ja, betet Gott an, er redet mit vielen Menschen drüber und er ist ein Zeugnis dafür, weil er einfach überzeugt ist, dass Gott ihn geheilt hat und dass Gott gut ist. Auch wenn nicht alles perfekt geworden ist. Und trotzdem ist auch Gott sehr, sehr dankbar. Und es war für mich in der Situation einfach ein Ding zu merken, okay, mach mal dein Fenster ein bisschen kleiner für das, was im Leben wirklich zählt. Es sind nicht die 100 Jahre, die da stehen müssen. Es sind nicht die Erfolge, nicht das Haus, nicht was auch immer. Sondern fürchte Gott, gewinn Ehrfurcht vor dem, der die ganze Welt geschaffen hat und dich geschaffen hat. Und halt die Gebote, also glaub an den Sohn, glaub an Jesus. Und dann ist dein Leben, sind die wichtigen Dinge abgehakt in deinem Leben. Alles andere ist noch ein bisschen extra dazu, aber das ist im Vergleich dazu nichts mehr Relevantes. Das kommt ganz weit erst hinter den Punkten. Da ist ein riesen Abstand. Aber das geht uns so schwer in unseren Kopf rein. So leicht verlieren wir uns in der ganzen Geschäftigkeit, in dem Tun, dem Machen und verlieren den Blick aufs wirklich Wesentliche. Aber dafür haben wir auch das Wort Gottes dazu. Will uns Gott auch immer wieder zurückrufen. Weil ich so sagen, okay, ich lasse es mal los, was mich da die ganze Zeit umtreibt und verrückt macht. Und guck mal wieder, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Und Gottes will uns da immer wieder zurückführen, wenn wir uns da ein bisschen verrennen. Und will uns immer näher zu dem Ding hinführen, Gott zu lieben mit ganzem Herz, ganzem Verstand, ganzer Kraft. Und da wird uns die Vergänglichkeit von unserem Leben keine Sorge mehr machen, wenn das in unserem Leben präsent ist. Da wird uns das keine Angst machen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in uns, dass das die Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Und das glaube ich dir, Jesus, dass es wirklich in meinem Herz drin lebt. Auch wenn ich das oft nicht so deutlich sehe und nicht so richtig wahrnehme, wie genial die Hoffnung ist, wie tief die ist, wie ewig die ist. Aber du hast dir versprochen, dass sie in mir lebt und ich will die mehr und mehr kennenlernen. Das wünsche ich für jeden Einzelnen hier drin, dass wir immer mehr auf unser Vertrauen drauf setzen, dass die Herrlichkeit, die du uns schenkst, die Ewigkeit, die du uns vorbereitet hast, so viel besser ist als alles, was hier auf der Welt im Moment da ist und wieder vergeht. Und ich wünsche mir, dass einfach hier Entscheidungen drin passieren, wirklich Vergängliches loszulassen und Ewiges zu fassen, weil dein Angebot steht heute. Und ich danke dir, dass du gut bist, dass du Menschen retten willst, segnen willst, befreien willst. Du bist so gut, du bist so voller Liebe. Ich danke dir dafür, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Gemeinschaft hier. Du bist ein sehr, sehr guter Gott. Amen.